Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Stilgenuss-Hörer, heute darf ich dich aus der bekannten und angesehenen Hanse Lounge in Hamburg begrüßen. Die Hanse Lounge ist ein privater Business-Club. Aber um die Hanse Lounge selber soll es heute gar nicht so direkt gehen, sondern um den Mitinhaber und geschäftsführenden Gesellschafter. Michael Kutay startete seine Karriere im heimischen Restaurant der Eltern in Kärnten, Österreich. Um dann mit Mitte 20 als Clubmanager die Neugründung und Eröffnung der Hanse Lounge in Hamburg begleiten zu dürfen. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie er von Kärnten nach Hamburg kam und dann gleich so eine Stelle bekommen hat. Nun, zwischen seiner Kindheit in Kärnten, in der er seinen Eltern im Restaurant half, und der Hanse Lounge liegen natürlich viele Steps dazwischen, die er uns bestimmt gleich erzählen wird. Aber eines möchte ich dir schon mal soweit verraten. Michael Kutay ist jemand, der sich stets weiterbildet und seine Fähigkeiten weiterentwickelt. Insbesondere, wenn es um seine Fähigkeiten als Gastgeber geht. Denn er ist nicht nur Kniggetrainer, sondern auch Sommelier und wurde dadurch auch zum offiziellen Juror für den Falstaff Wine Guide Deutschland. Du siehst also, heute geht es um Stil und damit verbunden das Gastgebersein. Und natürlich, damit der Genuss nicht zu kurz kommt, geht es auch ein bisschen um Wein. Hallo Herr Kutay.
Ja, wow, vielen Dank für die schöne Begrüßung. Dankeschön.
Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke, dass ich hier in diesen wundervollen Räumen jetzt bei Ihnen in der Hanse Lounge sein darf.
Ja, wir haben gerade erst alles ganz neu gemacht wieder und von daher zeigen wir es jetzt noch ein bisschen lieber her als vorher.
Herr Kutay, ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über Sie verraten. Ich würde gerne aber mit der Smalltalk-Runde starten, damit der Hörer noch so einen kleinen Einblick von Ihnen bekommt.
Bitte, geht los. Bin bereit.
Sehr schön. Sie dürfen mit einem Satz oder mit einem Wort antworten.
Okay, wow.
Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
Ich wäre bestimmt gerne ein Mercedes Cabriolet so aus den 60er Jahren, so ein 190er, der ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen Wild und ein bisschen ja, frische Luft auch mit sich bringt.
Welche Farbe?
Ich denke, es wäre so ein dunkles Grün. Das wäre so das ein Racing Green, ja.
Sehr schön. Wein oder Bier trinke?
Ganz klar Wein, ohne lang zu überlegen. Wobei nach dem Fußball oder also Sport ist Bier unersetzbar, aber Wein ist schon mein großes Getränk der Leidenschaft. Weil es mehr ist ein Satz, okay, ich bemühe mich besser, ist glaube ich besser.
Sie dürfen gleich mehr erzählen. Nein. Welches war das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
Schuhe.
Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
Höflichkeit.
Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
Tatsächlich leider mein Mobiltelefon, wobei es ist viel charmanter, wenn ich es als Kellner hat man immer dabei. Korkblättchen, wenn ein Tisch wackelt, Streichhölzer, um Feuer zu geben, ein Kellnermesser, um einen Wein zu öffnen, um was zu schreiben.
Mhm. Wie entscheiden Sie sich morgens für ein Outfit?
Ganz spontan, ganz entspannt wirklich. Da haben wir Männer was voraus, glaube ich.
Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
Members Only, Geschichten hinter verschlossenen Türen.
Spannend. Wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
Bestimmt einer der James Bond. Ich würde mich für Pierce Brosnan entscheiden, aber Sean Connery wäre ganz knapp dahinter.
Okay. Gastgeber sein in der Hanse Lounge. Verantwortung mit stiftendem Mehrwert oder Leidenschaft und Hingabe?
Leidenschaft und Hingabe, auf jeden Fall.
Ich habe ja jetzt schon so kurz Ihren Werdegang angerissen. Aber vielleicht möchten Sie noch mal in Ihren eigenen Worten das erzählen, weil ich glaube, das ist immer besser. Wie kamen Sie denn dazu? Wie war Ihr Weg dorthin?
Tatsächlich haben Sie ja völlig richtig gesagt, meine Eltern haben 1988, da war ich 10, ein Restaurant eröffnet, haben all ihr Geld zusammen und ihren Mut bei uns zu Hause in Galizien, das ist ein ganz kleiner Ort mit 1700 Einwohnern, gegenüber von der Kirche, wie es so ist, und haben dort wirklich für die Verhältnisse dort ein Fine Dining is too much, aber ich würde sagen, ein ein gehobenes, ein bisschen ein besseres Restaurant eröffnet. Und das hat mich gleich fasziniert, da mit dabei zu sein. Meine Eltern haben aber dann gesagt, egal was du machst, wir bezahlen das alles, dein Studium, aber geh nicht in diese Branche, weil du arbeitest so wahnsinnig viel. Du arbeitest dann, wenn andere Urlaub machen und. Das war bei uns auch immer so. Aber ich liebe es trotzdem und ich finde, es ist einer der schönsten Berufe der Welt. Für mich ist es der schönste und da bin ich eben dann sehr früh da hineingewachsen. Ich war kein Wirtshauskind, ich habe keine Witze erzählt, die ich nicht verstanden habe, aber ich war schon sehr früh hinterm Tresen, vor allem sonntags nach der Kirche war immer ganz, ganz viel los und dann war ich schon relativ bald eigentlich nicht mehr zu ersetzen. Also sonntags ohne mich war schon schwierig mit 11 ja, und das war, da habe ich noch nicht mehr so richtig drüber geguckt und das war schon, ja, meine Eltern wollten das eigentlich anders, aber am Ende ist es gut ausgegangen. Ja.
Und dann aber, wie sind Sie dann von Kärnten nach Hamburg gekommen?
Also ich habe Hotelfachschule in Schloss Klessing gemacht in Salzburg. Das ist eigentlich in Österreich mit einer der besten und ich habe heute noch einen ganz, ganz engen Freundeskreis von da. Und das haben meine Eltern mir ermöglicht. Dafür musste ich wirklich sparen und haben auf andere Sachen verzichtet, weil es heißt privat mit Internat und aber eine tolle Ausbildung, ein tolles Netzwerk auch. Und dann war ich beim Bund, habe den Mindestwehrdienst gemacht, tatsächlich in dem Casino, war nicht so schwer. Und dann habe ich mich beworben an unterschiedlichen Orten und zusammen mit Walli, einer meiner besten Freunde. Und dann als erster hat sich gemeldet Josef Viehhauser, ein Sternekoch, ein Österreicher, ein Kärntner aus meiner Heimat, aus Hamburg und hat uns zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Da sind wir sehr schnell mit einem Auto nach Hamburg gefahren, fanden das toll, den Hafen, die Lichter. Ja, und da hat er uns dann gleich dann genommen, hat uns zum Essen eingeladen. Wir waren noch nie in so einem schicken Laden essen, in unserem ganzen Leben noch nicht, weil wir beide aus einfachen Verhältnissen kommen. Und da waren wir schon beeindruckt, wie teuer man essen kann. Und das wollten wir aber einfach auch lernen und deswegen haben wir da angefangen und ja, da bin ich irgendwie hängen geblieben.
War das dann auch so ein kleiner Traum, der in dem Moment in Erfüllung gegangen ist?
Ja, also ich wollte auf jeden Fall weg von zu Hause. Nicht, weil also es hat alles gepasst, aber es war mir irgendwie zu klein und ich wollte hinaus in die Welt. Ich wollte eigentlich nach New York immer tatsächlich. Und das habe ich dann auch, also ich war im Le Canard, hieß das, heißt jetzt auch wieder an der Elbchaussee. Und dann hat der ehemalige Hoteldirektor vom Vier Jahreszeiten hier in Hamburg, der ist nach Berlin gegangen, Stefan Simkovic, ein Wiener. Und der hat mich dann nach Berlin geholt und hat gesagt, wenn du ein Jahr in Berlin bleibst, dann schicke ich dich nach New York, weil Four Seasons weltweit und eine tolle, tolle Hotelgruppe, wirklich. Und dann haben die mich aber nach 3 Monaten befördert und dann hieß es, nein, so einfach kommst du jetzt nicht weg, jetzt musst du hier so ein bisschen, und das wollte ich nicht. Ich wollte unbedingt nach New York und dann bin ich wieder zu Viehhauser zurück nach Hamburg, weil er mir eine Geschäftsführerposition angeboten hat, dann habe ich ein Restaurant für ihn eröffnet hier. Ich wollte aber immer noch nach New York, war dann nichts und dann bin ich in den Vorgänger schon tatsächlich der Hanse Lounge, da habe ich auch schon gearbeitet, der hieß Havana Lounge und die wollten hoch hinaus und Franchise und ich sollte die zentrale Weinkarte machen. Und dann ist es aber leider alles nach hinten losgegangen und eine Insolvenz und ich war hier und ich wollte immer noch nach New York. Ich wollte auch auf dem Kreuzfahrtschiff unbedingt arbeiten, das war alles noch dazwischen. Und dann hatte ich mich auch bei Cunard beworben und habe ein super Angebot bekommen für die Queen Mary 2, fürs Opening. Habe dann zeitgleich meine jetzige Frau, also eine tolle Frau kennengelernt, eine Hamburgerin. Und dann haben zwei Hamburger Kaufleute diese marode Havana Lounge Hamburg aus der Insolvenz gekauft und haben aber gesagt, wir machen das nur, wenn du das machst mit dem Team, weil wir gastronomisch gar keine Ahnung haben. Und habe ich gesagt, ich mache das gerne, aber nur bis es läuft und dann bin ich weg, weil ich will das immer noch machen.
New York.
Und das habe ich auch gemacht nach 1,5 Jahren und bin aber dann tatsächlich nach Los Angeles gegangen. Ja, also ich wollte in die Staaten, kann man heute gar nicht mehr so sich vorstellen, das war früher aber so. Und bin dann 2005 in die USA und zusammen mit meiner Frau. Und dort waren wir 2 Jahre und jetzt bin ich seit 2007 dann, weil es nicht ganz so gut funktioniert hat. Es ist immer noch ein People's Business, mehr noch als vieles andere, so ein privater Wirtschaftsclub. Und ich habe sowas wie geblockt damals. Ich habe also Mitgliedern geschrieben, ich gehe jetzt nach L.A. und wer möchte, schreibt mir. Und den habe ich dann immer wieder mal geschrieben, welche berühmten Persönlichkeiten essen waren und welche Weine und wie also einfach nur Geschichten aus meinem Alltag. Und dann haben die mir immer zurückgeschrieben und mit einem wahnsinnigen Bedürfnis, mich zu informieren, wie es hier so läuft, und sie fehlen uns und vorne und hinten und so weiter. Ohne Hintergedanken, wirklich. Ja. Einfach nur so, ich, einfach nett, ich mag Menschen, und das fand ich dann sehr charmant. Ja, und dann haben wir entschlossen, eine Familie zu gründen. Das wollten wir damals schon nicht in den USA, und sind wieder nach Hamburg zurück. Da habe ich ein paar Gespräche geführt, aber das Schlüssigste war schon wieder hierher zu kommen und eben als Mitinhaber einzusteigen in die Hansa Lounge. 2007 war das.
Mhm. Das heißt aber jetzt, ich sag mal, ist jetzt für Sie USA abgehakt? Sagen Sie, okay, das war jetzt 2 Jahre, war schön, und Sie fühlen sich jetzt hier in Hamburg wohl, oder sagen Sie, irgendwie juckt es Sie dann doch wieder nochmal?
Naja, aktuell politisch ist es, finde ich, jetzt nicht das Land, wo man unbedingt hin möchte tatsächlich, aber es sind tolle Menschen, und man muss sagen, Kalifornien ist ja wahnsinnig liberal, das hat ja nichts zu tun mit dem restlichen Amerika, und dieser Lebensstil dort, das Meer, so Santa Barbara, Santa Monica, das ist schon schön. Also das hat uns schon sehr gut gefallen, und ich finde auch so diese ganze Surfer-Generation, die Leute, die, sag ich mal, irgendwie auch noch jung geblieben sind im Geist und nicht ganz so den Konventionen sich immer stellen müssen, das hat schon was, aber dann sind die Kinder, haben wir eigene Kinder, dann kriegen die wahrscheinlich irgendwann Kinder, und dann ist man so weit weg. Also ausschließen möchte ich es nicht. Tatsächlich zieht es mich aber mit zunehmendem Alter immer ein bisschen mehr in die eigene Heimat zurück. Also ich denke, das wird eher vielleicht der Ort sein, wo ich gerne alt werden möchte.
Ist ja auch ein schönes Fleckchen, muss man ja sagen.
Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht
Wir sind ja gar nicht so weit entfernt. Also Bayern ist ja dann doch ein bisschen näher an Österreich als jetzt vielleicht Hamburg. Herr Kutay, was bedeutet es für Sie denn, Gastgeber zu sein?
Das ist eine gar nicht so einfache Frage, ehrlicherweise. Ich glaube, eigentlich müssen das andere beurteilen. Ich würde sagen, als Gastgeber mache ich einen guten Job, wenn sich meine Gäste von Anfang bis zum Ende wohlfühlen. Wie ich auch immer ich das erreiche, und das ist eben sehr, sehr individuell, weil ich kann mit meiner fröhlichen August-Mentalität nicht jeden erreichen. Mhm. Also ich muss dann schon spüren, wenn es vielleicht besser ist, einfach sehr zurückhaltend zu sein und sehr schweigsam. Das ist etwas, was man ja in Hamburg auch lernt, dieses Understatement, also sich eher, ich glaube, das hat eine größere Nachhaltigkeit. Und ich glaube, man muss als Gastgeber extrem aufmerksam sein. Ja, und dann, also ich sehe Mitgliedern oft, wenn die reinkommen, schon, wie die drauf sind. Ja, und so versuche ich das dann auch zu handhaben. Es ist tatsächlich nicht schwer, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Also beides in einem. Ja.
Das heißt also, aber auch sowas wie Empathie ist wahrscheinlich extrem wichtig.
Total wichtig. Also ich finde, Empathie ist sowieso so wichtig, und man ist überrascht, wie viele Menschen so wenig davon haben, was so schade ist, ne? Weil man das ja auch, weiß ich nicht, leider nicht so wirklich lernt. Also man kriegt es ein Stück weit mitgegeben, man guckt sich vielleicht ein bisschen ab, aber Empathie, glaube ich, ist essentiell, wenn man ein guter Gastgeber sein möchte.
Haben Sie noch ein paar so Eigenschaften, wo Sie sagen, das sollte ein Gastgeber haben?
Ja, ich glaube, man muss sehr gut beobachten können, und man muss sich Dinge sehr gut merken können. Also man muss wirklich genau wissen, mit wem wann da war, was der getrunken hat, wo der saß. Einfach, man muss viel mit den Kollegen reden, wenn man selber alles gar nicht weiß. Und das versuchen wir umzusetzen. Ich sage ein Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, wir fahren jetzt 2 Wochen, aktuell fliegt keiner irgendwo groß hin, aber wir fahren jetzt 2 Wochen auf die Seychellen, und dann kommen die nach 3 Wochen wieder und sind wirklich beide braun gebrannt. Brand und offensichtlich waren die im Urlaub, und wenn die dann kommen, finde ich, ist es sehr, sehr aufmerksam, wenn man dann sagt, wie war es denn auf den Seychellen? Ja. Viel besser ist, wenn man sagt, waren sie denn im Urlaub? Ja, na, wo war er denn? Natürlich, entweder in der Sonnenbank eingeschlafen oder sie waren im Urlaub, ist ja klar. Und ich finde, das sind so die Dinge, da muss man sich vieles auch notieren, wenn man sich nicht alles immer merken kann. Aber im Vorwege, die Mitglieder müssen bei uns in der Regel reservieren, um einen Tisch zu kriegen, kann ich das dann abrufen und weiß dann zu jedem, was ich sagen kann. Aber ob ich es anbringen kann, weiß ich nicht. Ja. Und ich sage zum Beispiel auch oft auch, Damen gebe ich Komplimente, wenn ich es wirklich fühle. Ja, also ich sage dann, wow, Sie sehen heute aber ganz toll aus, ja, oder wenn die richtig strahlt, also man muss immer aufpassen, man will ja nicht übergreifend werden. Ne?
Ja, ja.
Aber,
ja, ja.
Und dann sage ich, ach, der Österreicher. Und dann sage ich, aber nein, ich empfinde es so, und deswegen habe ich das gesagt. Und dann schauen dann viele schon, weil sie das, der Freund freut man sich dann. Ne? Also, und das finde ich schon, dass man das auch sagen kann. In Amerika sagt man immer, hey, how are you? Und ich war immer überfordert, weil ich wusste immer, ja gut, aber eigentlich wollte ich auch fragen, wie er ist, aber eigentlich wollte ich es gar nicht wissen. Das ist so eine Floskel einfach in der Begrüßung. Und hier, wenn jemand sagt, wie geht's, dann finde ich, ist es schon so, dass man da nicht bohren muss, aber man kann schon erahnen, vielleicht geht es dem nicht so gut, deswegen stelle ich die Frage nicht, sondern beginne eine andere Begrüßungsfrage, weil ich es eigentlich spüre, dass dem gar nicht so gut geht.
Ja, verstehe ich. Man sagt ja, verdienen kommt von dienen. Wie stehen Sie denn dazu? Also würden Sie dem so kompromisslos zustimmen oder?
Was wir machen, ist eine Dienstleistung und ich finde, da kommt es vor allem über die Leistung und nicht übers Dienen. Ja. Was ich schon finde, ist, dass man alles tun muss, um den anderen eine gute Zeit zu geben. Ich glaube aber auch, dass es zu keinem Zeitpunkt devot sein muss. Also ich glaube, man kann aufrecht sagen, ich mache diese Dienstleistung, weil ich es gerne mache und weil ich weiß, dass der andere es schätzt. Dann finde ich, ist es ein sehr faires Verhältnis miteinander. Wenn es erwartet wird von der anderen Seite, weil er dafür bezahlt, gewisse Leistungen, dann finde ich, wird es eben schwierig. Also ich ermuntere auch meine Mitarbeiter, durchaus selbstbewusst zu sein, aber immer auch mit der nötigen Demut. Und das ist so ein ganz schmaler Grad, aber ich glaube, das ist genau eine Nische, die an ganz vielen Orten fehlt.
Ja, dem kann ich etwas zustimmen. Ich habe ja jetzt heute diesen Podcast, wollte ich ja so ein bisschen unter das Gastgebersein stellen. Und jetzt für den Hörer auch, sage ich mal, im privaten Bereich, aber auch eben, wie Sie jetzt schon gesagt haben, als Dienstleistung. Deswegen sind jetzt so die ein oder anderen Fragen bitte immer auf beide Sichten, sage ich mal, so ein bisschen beantworten. Ja. Ist der Gastgeber auch für die Konversation zuständig? Also jetzt sowohl in Ihrem Bereich, aber auch als privater Mann.
Also jetzt in unserem Bereich, wir nennen uns ja Hanse Lounge, der Private Business Club. Wir sagen also ganz klar, komm mit deinem eigenen Geschäft hierher. Wir vermitteln dir keine Geschäftskontakte. Dass das passiert, ist normal. Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade ein Golfturnier gehabt, Hygienekonzept, wir wollen es unbedingt machen. Haben wir so, wirklich, war ein toller Tag. Dass man da im Flight mit irgendjemandem spielt, den man nicht kennt und dann den ganzen Tag mit dem verbringt und dass man hinterher einen Menschen kennengelernt hat, das ist normal. Das soll auch so sein. Aber wir sind nicht da, um Menschen zusammenzubringen. Nicht in den Vordergrund, sondern wir wollen eigentlich, dass Leute hierher kommen und dass eine Bank ist, dass sie sich nicht kümmern müssen, dass sie einen ordentlichen Tisch haben, dass sie weit genug voneinander entfernt sitzen, dass es diskret ist und, und. Das heißt, wir sind hier nicht primär für die Konversation verantwortlich. Ich, also in meiner Person, aber sehr wohl. Also wir sitzen hier in der Bibliothek der Hanse Lounge und wir haben Mitglieder, die kommen seit Jahren hierher. Eine sitzt da, wo sie jetzt sitzen und der andere sitzt da vorne und die grüßen sich, aber die sprechen über Jahre nicht einen Satz miteinander. Und dann komme ich da hinein in meiner österreichischen, ich würde es nicht sagen, Holter die Polter, aber in meiner durchaus kommunikativen Art und habe gerade irgendeinen Wein zu probieren und stelle jedem beiden ein Glas hin und sage, probieren Sie mal, ich finde, und das ist dieser Pfirsich und dann auf einmal reden die miteinander. So, das weiß ich nicht, ob die das mochten oder nicht, habe ich die nie gefragt, aber ich kann nicht anders. Also ich finde es schon schade, weil ich kenne beide individuell und denke, das sind tolle Charaktere und dann lernen sie sich auf einmal kennen und hinterher sitzen die vielleicht zusammen und es wird eine Freundschaft draus, keine Ahnung. Privat ist es ein bisschen anders. Ich finde, man kann privat mit einer Sitzordnung sehr viel, also wenn man Gäste hat zum Beispiel, was man viel öfter machen sollte, wir haben gerade mit Freunden darüber gesprochen, einfach sich schön anziehen, Essen kochen, jetzt im privaten kleinen Rahmen, um einfach das auch zu feiern, auch wenn ich natürlich immer wünsche, dass die Gastronomie unterstützt wird. Mhm. Da kann man schon sagen, wen setze ich neben wen, also wer ist der Kommunikative, wer ist eher schüchtern, wo passt das gut zusammen. Als Gastgeber haben Sie schon leider den großen Schuh an, also Sie sind schon verantwortlich auch am Ende des Abends, dass jemand fröhlich oder nicht so nach Hause geht. 100% steuern kann man es nicht, aber man kann es versuchen, schon möglichst viele Vorkehrungen zu treffen, dass es funktioniert.
Mhm. Jetzt habe ich zwei Fragen. Einmal, meinen Sie, dass Ihr österreichischer Background, sage ich mal, hier dann schon auch ein Vorteil ist, gerade so in der hamburgerischen?
Hundertprozentig. Und das ist ja etwas, was mir in die Wiege gelegt ist. Ich kokettiere natürlich damit. Das ist alles andere wäre gelogen. Ich versuche einen Dialekt auch zu finden, eine Sprachmelodik, die mich noch verständlich macht. Also ich spreche ja zu Hause ganz anders. Ja. Ja. Aber wenn ich das tue, versteht mich keiner hier. Die lächeln alle, aber eigentlich verstehen sie mich nicht. Und ich glaube, man hat sofort irgendwie Urlaub oder man hat positive Behaftungen, wenn man einen Österreicher reden hört. Ja. Und das ist ein Riesenvorteil, gerade im Norden. Also in Hamburg leben 4000 Hamburger. Ich finde, München ist auch eine tolle Stadt. Ich wäre dort halt bei weitem nicht so exotisch. Ich glaube, in München leben 80.000 Österreicher. Und von daher spiele ich diese Karte. Ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst. Ja. Und ich glaube, es hat mal eine Mitarbeiterin in Berlin zu mir gesagt, das fand ich bemerkenswert. Sie hat gesagt, Chef, egal was sie sagen, auch wenn sie böse sind oder schimpfen, es hört sich immer noch so nett an. Ja. Und das fand ich total reizend. Das ist ein wirkliches Kompliment. Ja. Also, und das nutze ich natürlich. Und die Hamburger sind ja sehr, es ist das Tor zur Welt, die sind ja sehr offen. Aber ich glaube, man ist einfach offener vielleicht zum Österreicher als zu anderen, allein schon wegen der Sprachmelodik. Dafür kann ich nichts, aber ich kann auch nichts dafür, dass es so ist. Ja,
ja. Also, ja. Ja, und es wäre ja dumm, sage ich mal, es nicht zu nutzen.
Völlig richtig.
Ja. Gibt es denn Gesprächsthemen, jetzt kommen wir wieder zurück, die man vielleicht eher vermeiden sollte als Gastgeber?
Na, ich glaube, das weiß man aber sowieso, dass Politik ein Thema ist, das sehr schnell sehr kontrovers ist. Ich glaube, heutzutage würde man auch nicht über Corona sprechen, weil viele es auch nicht mehr hören können und weil es zu sehr, aber auch politisch zu sehr die Lage in beide Richtungen geht. Also diese Mitte fehlt so ein bisschen, sodass man dieses kultivierte Gespräch oder auch andere Meinungen, ich finde, dass mit Freunden kann man durchaus auch anderer Meinung sein und dann kann man nach Hause gehen und immer noch anderer Meinung sein, aber man versucht den anderen besser zu verstehen. Das würde man in einer Smalltalk-Situation auf keinen Fall machen. Warum auch? Man würde also auch nicht über Religion sprechen zum Beispiel, ja. Weil das muss auch nicht sein. Und da würde ich, es ist natürlich jetzt in diesem Umfeld hier so ein leichtes, über irgendwas mit Genuss zu sprechen. Also über irgendwie, wir haben jetzt Topfenknödel zum Beispiel jetzt in dieser Woche als Dessert. Das ist was Feines. Aber wenn er so schwer ist, wenn er ein bisschen fluffig ist, ja, wenn er nicht zu süß ist, aber wo man sich einfach reinlegen kann. Und das ist ein schönes Thema. Wein, das sind alles positiv behaftete Themen und damit kriegt man hier wunderbar das Entree. Mhm.
Wie löst man denn so eine Situation, wenn man so die Stimmung einknickt, beziehungsweise wenn vielleicht auch eine unangenehme Situation aufkommt? Ich meine, das kann auch wieder sowohl im privaten Bereich, aber ich kann mir auch gut mal vorstellen, dass auch vielleicht hier mal hitzige Gespräche oder sowas aufkommen. Mhm.
Ja, was privat und hier natürlich auch passieren kann, weil es auch menschlich ist, natürlich auch, dass zur späteren Stunde auch irgendwie mit, vor allem unter dem Einfluss von Alkohol, dass es durchaus vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver oder ein bisschen, wo man sagt, es wird jetzt so ein bisschen ungut. Ja, also wo man sagt so, zum Beispiel wird jemand anders beleidigt oder eine Frau wird beleidigt oder es kommt irgend so ein Spruch oder irgend so ein schlechter Männerwitz oder so, dann finde ich schon, dass man als Gastgeber, schon ein bisschen einschreiten kann und ein bisschen bremsen soll. Erstmal natürlich sehr höflich, man versucht das durchaus auf Verständnis auf den anderen zu pochen, vielleicht dann ein bisschen dem weniger nachzuschenken oder das Wasserglas ständig zu füllen, um einfach auch dein Signal, wenn der ein bisschen Empathie hat und sensibel ist, dann wird er das hoffentlich auch lenken können. Aber ich finde schon, dass man auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn sie acht Personen zu Hause sind und einer fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, dann macht der sieben anderen einen schlechten Abend und das ist ungerecht. Ja? Und deswegen müssen sie lieber dem einen einen schlechten Abend machen und sieben anderen einen guten. Und dann muss man im Zweifel schon auch konsequent sein, um eben dann zu sagen, pass mal auf, entweder du entschuldigst dich oder pass mal auf, das geht eben gar nicht. Oder in meinem Haus möchte ich nicht, dass solche Sachen gesagt werden, weil das kann ich auch noch entscheiden hier und das ist völlig gegen meine Lebenseinstellung oder gegen mein Gedankengut und das mag ich nicht. Und ich kenne die Seite von dir noch nicht, muss man noch mal drüber nachdenken, aber das ist mir heute zu anstrengend. Ich habe auch schon zwei Gläser Wein getrunken und ich finde, das machen wir mal bei einer Tasse Tee und versucht vielleicht dann das Thema zu wechseln. Und wenn die Person dann aber da nicht aufhört und also wirklich so unangenehm wird, dann finde ich, kann man auch sagen, dass sie vielleicht den Teil des Abends dann doch woanders verbringen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, Ihre Mitglieder, das sind ja alle irgendwie in gewisser Weise erfolgreiche Menschen und ich würde auch behaupten, in gewisser Weise auch vielleicht etwas dominantere Menschen, weil meistens verbindet man Erfolg mit Dominanz. Nimmt der ein oder andere das auch mal böse dann Ihnen, wenn Sie ihm dann so entgegentreten?
Also so oft passiert das ja hier nicht, weil sich die natürlich sehr gut hier benehmen, die Mitglieder. Ich glaube, es ist ein ganz schmaler Grat und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie man da auftritt, weil es soll ja nicht arrogant sein. Es geht ja darum nicht, dass man diese Position ausspielt, die man hat, ja, sondern dass man die größte Schnittmenge sucht für die Menschen, die hier sind. Und wenn einer sehr, also wir hatten mal zum Beispiel beim Geburtstag eine Rede von jemandem, das war uns unangenehm, diese Rede. Der war auch schon ein bisschen, keine Ahnung, war schon ein bisschen Alkohol. Und während dieser Situation habe ich überlegt, schalte ich das Mikrofon aus, streite ich ein? Oder im Nachgang haben wir also gesprochen mit den Gastgebern auch, wie man das hätte, dann ist eben schwierig, ist ja nicht meine Party. Wir sind der Gastgeber, ja, und dann muss ich schon schauen, wie weit ist es mein Job und wo ist es dann, muss es jemand anders machen. Wäre ich halt vielleicht als Gast an dem Abend oder als enger Freund, der seinen Geburtstag gefeiert hat, hätte ich vielleicht da eher intervenieren können als der Wirt. Ne? Also man muss dann schon schauen, was ist meine Rolle, was wird von mir erwartet, aber ich gebe Ihnen völlig recht. Wir haben schon sehr, sehr viele Alpha-Tiere, sehr viele Entscheider, die alles immer bekommen. Ja? Und die möchten dann den Fisch, aber mit der Beilage von dem anderen und mit dem dritten. Und also die bauen alles ihr ganz selber. Wobei unser Küchenchef, der macht das hochprofessionell seit ganz, ganz vielen Jahren. Und wenn Sie das mal probieren würden, würden Sie sagen, wow, schmeckt ja wirklich ganz toll. Aber tun Sie nicht, aus Prinzip vielleicht auch schon nicht. Und dann gibt es eben, sind die heute mal vegan und heute Morgen haben sie irgendeine andere Intoleranz und so. Das hält sich alles in Grenzen, aber das gibt es und das wollen wir alles ja auch ernst nehmen. Aber eben, wenn wir dem gegenüberstehen mit einer, also wir versuchen eben den Leuten eher zu sagen, ich gebe die Karte gar nicht, nehme mal ab, wir haben heute das und das und das, super und ich bin gleich schon wieder weg, empfehle ich Ihnen sehr. Und dann sagen die viel auch wunderbar, ich muss den ganzen Tag entscheiden, jetzt haben Sie mir diese Entscheidung abgenommen. Das ist für mich eigentlich ein schöner Moment, ja, wenn man das eben auf eine möglichst charmante Art und Weise macht und nicht jetzt, du musst das Essen, weil wir haben jetzt den Fisch gekauft, sonst müssen wir wegschmeißen, sondern nein, wir wollen natürlich, dass gegessen wird, dass es frisch ist, kommt jeden Tag frisch, die Ware, klar, aber die Leute sind schon sehr, haben schon einen hohen Anspruch auch, klar.
Aber das setzt ja auch wieder ein sehr schön, ein großes Vertrauen eigentlich voraus, dass sie dann zu Ihnen sagen, entscheiden Sie bitte, weil, und da kommt jetzt wieder, was Sie auch eingangs gesagt hatten, eben, dass Sie Sachen sich merken, eventuell notieren und genau wissen, wie jeder Gast tickt.
Ja, klar, aber man muss natürlich dann auch liefern. Ne? Also man kann dann natürlich nicht sagen, das ist ein tolles Menü und am Ende war das alles nichts, weil dann werden sie nämlich nicht wieder gefragt. Also das passiert nur einmal. Also ich kann einen super Wein empfehlen für viele hundert Euro und wenn der Ihnen nicht schmeckt, dann sagen Sie nächstes Mal, ich nehme selber die Weinkarte. Das ist ja, wir haben knapp über 1000 Mitglieder und das ist ja eine sehr begrenzte Anzahl an Gästen, potenziellen Gästen, die wir haben. Die können mit so vielen Gästen kommen, wie sie möchten, müssen selber dabei sein. Nur wenn die irgendwann unzufrieden sind oder nicht mehr kommen, dann haben wir natürlich ein massives Problem. Ist ja nicht so, dass wenn ich das Café hier unten an der Straße, da steht der eine auf, da kommt der nächste. Die kommen aus aller Herren Länder, die Menschen, die dann den Kaffee trinken. Die verkaufen dreimal pro Stunde diesen Sitz. Das ist bei uns eben ganz anders.
Ja. Wie ist das denn? Was machen Sie denn selbst, wenn Sie mal selber schlechte Laune haben? Ich meine, Sie stehen ja auch nicht jeden Tag auf mit wunderbarer Laune, wäre schön, aber es gibt dann doch die Momente. Was machen Sie denn in dem Moment, weil hier müssen Sie ja dann schon abliefern.
Ja, das erwarte ich auch von allen Mitarbeitern und es ist echt nicht einfach. Ja, es gibt natürlich Tage oder Momente oder Gespräche, die einen wahnsinnig belasten. Also ich schlafe dann schlecht, ich nehme Sachen mit nach Hause, weil ich wünschte, ich wäre da professioneller. Es geht mir schon nahe, weil ich einen wahnsinnigen Ehrgeiz habe, dass perfekt ist. Alles. Und wenn es mal nicht so ist, dann wird es schwierig. Ich versuche dennoch, ich glaube, man muss auch eine schauspielerische Fähigkeit haben in diesem Beruf tatsächlich. Und ich glaube auch als guter Gastgeber. Es darf nicht so ausarten, dass man also permanent so Menschen, die immer lächeln, wenn sie sich umdrehen, verziehen sie ihr Gesicht. Mhm. Na, das finde ich ja so grausam. Da würde ich sagen, am besten gar nicht lächeln, sondern ganz normal sein, weil das andere ist noch viel schmerzhafter. Wenn ich das sehe oder am Nebentisch, ich muss ja nicht wirklich vor mir, aber das nimmt man natürlich wahr. Das ist so ganz schlecht. Ja. Und da, es passiert ganz, ganz selten, dass ich wirklich schlechte Laune habe. Ich wüsste auch nicht, das Leben ist so kurz. Ich denke mir, mein Gott, wie kann man sich über Dinge, also vor allem über Dinge aufregen, die man nicht ändern kann? Ne? Also wir haben natürlich auch, sagen wir, wir haben eine tolle Terrasse und dann sagen Leute, rufen wochenlang vor und sagen, ich möchte unbedingt in der ersten Reihe, ganz wichtig, natürlich haben alle wichtige Gäste, klar. Und dann scheint die Sonne und dann ist natürlich wahnsinnig heiß in der ersten Reihe. Und dann sagen die, ich kann nicht in der ersten Reihe sitzen in der Sonne, es hat ja 40 Grad, sage ich, sagen sie aber jetzt. Das haben wir extra gebeten. Jetzt weiß ich noch nicht, dass die Sonne scheint. Das sind so die Probleme, wo ich sage, wenn das alles ist, was uns jetzt hier beschäftigt und unser Leben so beeinträchtigt, dann geht es uns gut. Dann geht es uns wahrscheinlich zu gut. Dann haben wir andere Probleme. Und das versuche ich mir immer wieder einzureden. Und dann habe ich ja noch zum Glück eine tolle Familie und eine tolle Frau, zwei wunderbare Kinder. Und ich glaube, das hilft einen schon auch zu erden und zu sagen, okay, weißt du, andere Menschen haben nichts zu essen, haben ganz andere Sorgen und unsere Probleme sind eben teilweise. Aber wir wollen die alle ernst nehmen. Ja, das verstehen wir. Das ist unser Job. Dafür werden wir auch bezahlt. Ja. Und deswegen ist es so ein schmaler Grat. Aber das hilft so ein bisschen dann zu sagen, mein Gott, durchschnaufen und es gibt auch andere Tage und trotzdem fröhlich sein. Und ich glaube, je wütender jemand ist, also es passiert, also wir haben ja zum Beispiel eine Kleiderordnung oder wir sind ein Business-Club, das heißt ab 16 erst, und wenn Menschen, Mitglieder mit jüngeren Kindern kommen, mit der Frau, dann ist die beleidigt, weil wir das sagen, das geht nicht, wir sind ein Wirtschaftsclub. Und dann wird es auch schon mal und wurde es in der Historie auch schon mal lauter, oder die Leute mussten natürlich vor ihrer Frau, ich verstehe das alles, na jetzt sagen, hier den Ernährer, den starken Mann, und ich, diese Rolle muss absolut gegeben sein, und da nehme ich mich sehr zurück, aber ich bleibe da immer wahnsinnig höflich und noch viel höflicher als ich sonst bin, also schon fast kitschig höflich. Ich glaube, das nervt dann immer noch mehr, ja, den anderen so, weil man da diese Angriffsfläche nicht bietet, aber der muss ja den Druck erstmal loswerden. Also wenn ich jetzt immer, aber wissen Sie,
das würde sich ja nur raufspielen.
Völlig richtig,
ja. Sie hatten es gerade schon angesprochen, Sie haben eine Kleiderordnung. Wie wichtig ist Ihnen Stil und Kleidung als Gastgeber, aber auch als Gast?
Beides sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist ja erwiesen, dass dieser erste Eindruck, den Sie haben von jemandem, wenn Sie jemanden sehen, und das sind wir alle gleich, leider, der ist sehr, sehr schnell manifestiert. Ob wir das wollen oder nicht, das passiert einfach. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich sehr viel Mühe geben, und man sollte sich auch bewusst sein, was man damit erreicht. Ja? Ja. Und ich glaube, dass es ein Respekt des Gegenübers ist, oder wenn man irgendwo eingeladen ist, ist es ein Respekt auch, oder wenn man ins Theater geht oder in die Oper, ist es ein Respekt der Künstler, des Ensembles oder wie auch immer, dass man sich schön anzieht, dass man sich Gedanken macht und dass man das, wenn man die ganze Atmosphäre damit schöner macht. Ja, also wenn ich jetzt, sage ich mal, Hamburg ist eine Musicalstadt, und wenn geht dann mal in ein Musical mit den Kindern, wie ich immer, dann zieht man sich schön an, auch den Kindern, und wir sagen da, und man denkt, ich bin hier in irgendeine Heizdecken-Busreisen-Veranstaltung gekommen, sei jetzt ohne, ich will das nicht werten, wobei ich tue es natürlich, ich finde, das ist eben ein Stück weit respektlos. Ja, oder sie gehen in die Elbphilharmonie und denken sich, mein Gott, da gibt es die einen, die haben ein Smoking an, sage ich mal, und das ist nicht gemütlich, aber das ist vielleicht dem Anlass entsprechend, und andere haben vielleicht nicht mal eine lange Hose an. Und das finde ich, das ist ein plakatives Beispiel, wie sehr das dann doch auch auffällt und wie sehr man doch, finde ich, darüber überlegen sollte, am Anfang des Tages auch, was ziehe ich an und wie kann ich vielleicht auch, wenn ich privat eingeladen werde, dem Gastgeber eine Freude machen, indem der dann schon erahnen kann, dass ich mich ein bisschen länger damit beschäftigt habe, dass ich so ausschaue, wie ich jetzt ausschaue.
Ja. Ja, das hat, also gerade jetzt das Beispiel, was Sie gesagt haben mit Musical, das ist ja schon eben der Respekt gegenüber der Künstler einerseits. Ja. Aber andererseits finde ich auch, man macht sich selber damit auch ein schöneres Erlebnis, wenn man sich schicker anzieht, weil man dem einfach selber viel mehr Wertschätzung entgegenbringt. Ja. Das vergessen, glaube ich, viele. Und
Absolut. Und bei uns ist es eben diese Kleiderordnung, die ist ja sehr lose. Wir sagen, es ist ein Jackett, es soll diese Kombination aus Jeans, Turnschuhen, Shirt verhindern werden. Und Hamburg ist auch eine Medienstadt, also wir haben ja viele kreative Menschen auch hier. Und dennoch, wenn ich in der Früh weiß, heute gehe ich in die Hanse-Lounge, erwarte ich, dass man sich da entsprechend anzieht auch. Und wenn ich weiß, morgen Mittag gehe ich eine Currywurst essen an der Mönckebergstraße, ist ja auch völlig in Ordnung, dann muss ich nicht drauf achten. Und so ist es ja heutzutage. Man geht ja nicht jeden Tag in ein Sterne-Restaurant, sondern hat sich ja alles gewandelt. Das ist sehr flexibel geworden. Ja. Und ich finde, es ist auch ein Respekt auch mir gegenüber und allen anderen hier. Weil wenn Sie bei uns jetzt reinkommen in einen Raum, wo alle Menschen sehr stilvoll gekleidet sind, dann macht das doch was mit Ihnen. Dann denken Sie, jetzt kommen Sie in einen Club, wow, offensichtlich, Sie treffen sich das erste Mal mit mir, wir kennen uns nicht. Dann denken Sie, und ich komme hier rein, ich werde mit Namen begrüßt, die wissen, ich trinke stilles Wasser, nicht so kalt, Sie schließen sich dem an. Dann denken Sie, mit dem würde ich vielleicht gerne ein Geschäft machen, weil der geht hier ein und aus, den kennen die, so verkehrt wird er nicht sein. Und das ist ja unbezahlbar, wenn wir das erreichen. Und wir kennen uns nicht, und das ist etwas, wo ich nicht müde werde, die die Mitglieder darauf hinzuweisen und auch sie, und wie ich weiß, ganz viele sagen dann auch, das ist großartig. Wir müssen, es muss noch so eine Bastion geben, die nicht aufgibt und die sagt, für uns ist das wichtig. Wenn ich am Golfplatz gehe, kann ich anders rumlaufen, aber wenn ich in einen Businessclub gehe, dann sollte ich mich entsprechend kleiden.
Mhm. Was ist denn für Sie Stil? Wie würden Sie Stil definieren?
Puh, schwierige Frage. Was ist Stil? Na, ich glaube, man muss es ein Stück weit schon leben. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, ich schaue mir das irgendwo ab, kaufe mir irgendeine Modezeitschrift und kaufe genau die gleichen Sachen wie diese Figur da. Und das muss man eben leben. Für mich ist es aber, ist man stilvoll, wenn man eben ganz viele Dinge befolgt des Miteinanders, des Aufmerksamseins, der Wertschätzung des anderen gegenüber, wenn die Kleidung sauber ist, also sind oft Basisdinge, wenn die Schuhe geputzt sind, das ist alles Stil. Und wenn man sich dann am Ende des Tages quasi in den Klamotten auch noch wohlfühlt, das spürt andere ja auch, ob man jetzt zum ersten Mal in seinem Leben einen Anzug anhat oder ob man sagt, das ist für mich in Ordnung. Ja, ob ich jetzt
zweite Haut, ja.
Genauso ist es, dass man einfach auch sagt, das sitzt gut, also das, ich habe lieber nur einen Anzug, aber der passt mir gut, also ich drei Anzüge habe, die alle so, na, ich habe lieber einen mit einer ordentlichen Qualität im Gegenwert von drei anderen, aber wenn ich den anhabe, dann fühle ich mich wohl und man spürt auch, der andere spürt auch, dass ich mich wohlfühle. Und das ist auch für mich eine Frage des Respekts, dass ich mich dann nicht um mich kümmere in so einem Gespräch, weil irgendwas nicht sitzt oder engt oder ich keine Luft kriege, sondern dass ich mich auf sie konzentrieren kann jetzt. Und alles andere läuft ja von alleine, weil ich mich eben im Vorwege darum gekümmert habe, dass das so ist.
Ja. Mhm. Der Podcast ist ja hauptsächlich oder vornehmlich für Männer gemacht, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, gibt es etwas, worauf Sie als erstes schauen bei dem Outfit von einem Mann, wenn der jetzt zum Beispiel durch die Tür reinkommt? Oder auch grundsätzlich?
Naja, ich glaube, es ist auch ein Gesamteindruck, ob man jemanden sieht, oh, was ist das, ein Anzug, ist das eher konservativ, aber man sieht ja auch am Schnitt, ob das gut sitzt oder nicht. Also es kann ja ein dunkelblauer Anzug, ist ja wahnsinnig schick, wenn das gut sitzt, also wenn der Mann eine gute Figur hat, wenn das ein bisschen tailliert ist, wenn man denkt so, wow, das, na, die Krawatte, finde ich, sieht man immer, die ist ja heutzutage ja fast schon komplett verdrängt, ja, aber meine Mitglieder wissen auch, dass ich das toll finde, ja, ich denke auch, wo soll ich hin mit den ganzen Krawatten, ich habe, also trage ich sie, gerade zum Anzug, gerade tagsüber auch, und ich finde ich finde Schuhe wahnsinnig wichtig, schaut man automatisch hin, gerade wenn man irgendwo hingeht oder man geht eine Treppe und der andere geht vor, man sieht dann die Schuhe und denkt so, Gott, also ich finde, das macht so viel kaputt von dem Eindruck eines Menschen, wenn man da vorher gar nicht drauf geachtet hat, man findet ganz toll und geht dann hinterher und denkt so, der ist da durch 17 Regenpfützen gelaufen heute Morgen. Das finde ich ist so, das sagt so viel aus über den Menschen, wie wichtig einem das ist, dass man das selber merkt, das ahnen viele ja gar nicht. Deswegen habe ich auch diesen Kniggetrainer gemacht, weil wir auch Leute haben, Gäste, Mitglieder, wo ich denke, keiner sagt ihnen, dass man zum Beispiel eine Stoffserviette nach dem Essen nicht auf den Soßenteller legt. Die saugt sich, das ist wahnsinnig eklig. Kann es ihnen auch nicht sagen. Ich bin ja hier nicht der Aufpassdoktor. Das sind Leute, die verdienen, weiß ich was. Und das ist so schade, dass ihnen das nie jemand gesagt hat. Das betrifft diese ganzen Dinge und deswegen finde ich es wichtig, auch toll, dass es sowas gibt, was Sie machen, dass man Möglichkeiten hat, auch als Mann, ohne schwach zu sein, also quasi stark zu bleiben und trotzdem aber zu erfahren, worauf kommt es wirklich an und bin ich so und kann ich mich da vielleicht sensibilisieren beim einen oder anderen.
Ja.